Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Mo'ede.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 9. April 2022, gleich dem 20. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag zum Nationalen Tag der Nukleartechnologie. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister fordert vollständige Aufhebung der Belagerung Jemens. Iran macht Israel für Unruhen in besetzten Palästinensergebieten verantwortlich. Und USA. Einigung mit Iran ist weder endgültig noch nah. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister fordert vollständige Aufhebung der Belagerung Jemens. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran hat den Waffenstillstand im Jemen begrüßt und die Notwendigkeit unterstrichen, die Belagerung vollständig aufzuheben und humanitäre Hilfe in das verarmte arabische Land zu schicken. In einem Telefongespräch mit seinem kuwaitischen Amtskollegen Scheich Ahmad Nasser al-Sabah über den Jemen sagte Hussein Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, am Freitag: Neben dem Gespräch fordern wir auch praktische Zusammenarbeit in der Region und meinen, dass die regionale Zusammenarbeit im Interesse der regionalen Sicherheit, des Fortschritts und der Entwicklung ist. Ein weiteres Thema des Telefongesprächs zwischen den beiden Außenministern war die Erläuterung des aktuellen Standes der Wiener Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen in Wien. Der kuwaitische Außenminister sagte in dem Telefongespräch: Wir hoffen, dass die Fortsetzung des Waffenstillstandes den Weg für die jemenitischen Gespräche und die Lösung der Jemen-Krise ebnen wird. Scheich Ahmad Nasser al-Sabah bekundete dabei ferner die Bereitschaft Kuwaits, die rechtlichen Gespräche als Reaktion auf die Notwendigkeit der Definition einer Wassergrenze und der Ausbeutung gemeinsamer Felder wieder aufzunehmen. Hans Grundberg, der UN-Sonderbeauftragte für den Jemen, gab zuvor bekannt, dass Sana'a mit der zurückgetretenen Regierung und der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition eine Vereinbarung getroffen habe, alle Militäroperationen einzustellen und die Belagerung des Jemen zu verringern. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition kündigte zuvor an, alle militärischen Operationen gegen die Houthi-Kräfte im Jemen vorläufig einzustellen. Man wolle damit günstige Verhältnisse für erfolgreiche Gespräche und ein förderliches Umfeld für den heiligen Monat Ramadan erreichen, um Frieden zu schaffen, hatte es in einer Mitteilung der Koalition geheißen. Diese zweimonatige Waffenpause trat am 30. März um 6 Uhr morgens in Kraft. Nach der Ankündigung begrüßte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh die Initiative des UN-Gesandten, die unter anderem eine zweimonatige Einstellung der Militäroperationen im Jemen sowie die teilweise Wiedereröffnung des Flughafens Sana'a vorsieht. Der vorübergehende Waffenstillstand könne eine gute Grundlage für die Beendigung des derzeitigen Kriegs sein, erklärte Khatibzadeh. Iran macht Israel für Unruhen in besetzten Palästinensergebieten verantwortlich. Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen in den besetzten palästinensischen Gebieten hat das iranische Außenministerium Israel als die Hauptursache aller Unruhen in den besetzten Gebieten bezeichnet. Said Khatibzadeh, Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte am Freitagabend unter Bezugnahme auf die jüngsten Entwicklungen in Israel: Rassismus, Unterdrückung, Tötung, Inhaftierung, weit verbreitete Entbehrungen und die tägliche Demütigung des unterdrückten palästinensischen Volkes schüren die Unruhen in den besetzten Gebieten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums nannte den Kampf gegen die Besatzer ein legitimes, selbstverständliches und natürliches Recht des wehrlosen palästinensischen Volkes und eine Antwort auf die wiederholten Angriffe der Zionisten auf heilige Stätten in Al-Quds Jerusalem und die anhaltenden Verbrechen und Aggressionen des israelischen Besatzungsregimes gegen Menschen, die in der heiligen Stadt Jerusalem und anderen Palästinensergebieten unterdrückt werden und Entbehrung verschiedener Art erleben, und betonte die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die palästinensische Sache und die Befreiungskämpfe des palästinensischen Volkes. Khatibzadeh forderte alle Nationen, Regierungen und die internationale Gemeinschaft auf, zu handeln, um die Sicherheit des palästinensischen Volkes auf der Grundlage des Selbstverteidigungsprinzips gegen die Besetzung und den Terrorismus des zionistischen Apartheidregimes zu gewährleisten und zionistische Aggressionen und Gräueltaten in Palästina zu verhindern. Am Ende erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass die einzige Lösung für die palästinensische Krise darin besteht, ein Referendum abzuhalten, an dem alle Ureinwohner Palästinas teilnehmen, und fügte hinzu: Angesichts des rebellischen, gesetzlosen und vertragsbrechenden Verhaltens des falschen zionistischen Regimes bleibt der Widerstand als die einzige Wahl der palästinensisch besetzten Nation, um das Besatzungsregime zu zwingen, einer demokratischen Lösung für die Befreiung der heiligen Stadt Al-Quds und das Schicksal Palästinas zuzustimmen. USA: Einigung mit Iran ist weder endgültig noch nah. Über den Stand der Atomgespräche mit dem Iran gebe es derzeit keine neuen Nachrichten. Das Abkommen sei weder geschlossen noch endgültig. Das sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums, Jalina Porter, am Freitagabend auf einer Pressekonferenz mit internationalen Medienberichterstattern über die Gespräche in Wien. In einem anderen Teil der Pressekonferenz kommentierte Porter auch die Haltung von Mark Alexander Milley, dem Generalstabschef der US-Streitkräfte, der gestern sagte, er sei gegen die Streichung der Quds-Truppe der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran von der Liste der sogenannten terroristischen Organisationen. Der US-Präsident Joe Biden stimme mit General Milley über die iranischen Revolutionsgarden überein. Die US-Regierung hat am 8. April 2019 in einem rechtswidrigen Schritt die iranischen Revolutionsgarden in ihre Liste der Terrorgruppen aufgenommen und Sanktionen gegen diese offizielle Institution verhängt. Die Revolutionsgarden spielen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die von den USA unterstützten Terroristen und das israelische Regime in der Region. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran leisteten auf offizielle Bitte Syriens und Iraks Beratungshilfe im Kampf gegen Takfiri-Terroristengruppen in diesen Ländern. Die 8. Runde der Sanktionsgespräche, die am 27. Dezember 2021 begann, trat am 11. März 2022 auf Wunsch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in eine Phase ein, und die Verhandlungsführer kehrten zu politischen Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück. Seitdem haben die Parteien von Fortschritten bei den Verhandlungen und der Verringerung von Streitigkeiten gesprochen. aber die Frage von Garantien und die Streichung natürlicher und juristischer Personen von der roten Liste und von der Sanktionsliste ist immer noch einer der Fälle, in denen die USA, die mit ihrem Ausstieg aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA gegen ein internationales Abkommen eindeutig verstoßen haben, nicht den notwendigen Schritt zur Lösung des Problems eingeleitet haben. Russland verbietet Arbeit von einigen internationalen Menschenrechtsorganisationen. Das russische Justizministerium hat die Lizenzen von ausländischen Organisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch und deutsche Parteistiftungen entzogen. In einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung des Justizministeriums in Moskau hieß es dazu: Die Aktivitäten dieser Organisationen in Russland wurden wegen Verstöße gegen geltendes russisches Recht verboten. Insgesamt wurde 15 ausländischen Nichtregierungsorganisationen wegen angeblicher Verstöße gegen die geltende Gesetzgebung der Russischen Föderation die Registrierung entzogen. Der Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, Karl-Heinz Packe, erklärte: Wer sich in Russland für Bürger- und Menschenrechte einsetzt, wird bestraft, bedroht und schikaniert. Experten sehen in diesem Schritt eine Reaktion Moskaus auf die Suspendierung der Mitgliedschaft Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat. Die UN-Generalversammlung hatte am vergangenen Donnerstag die Mitgliedschaft Russlands im UN-Menschenrechtsrat mit 93 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 58 Enthaltungen suspendiert. Russlands Vertreter in der UN-Generalversammlung sagt, Moskau habe sich vor der Abstimmung aus dem Menschenrechtsrat zurückgezogen. Der 2006 in Genf ins Leben gerufene UN-Menschenrechtsrat hat 47 Mitglieder, die von der UN-Generalversammlung gewählt werden. Damit hatte der Rat 46 Mitglieder und die Mitgliedschaft Russlands, die bis 2023 Mitglied sein sollte, wurde ausgesetzt. Ein solcher Schritt wurde von der 193-köpfigen UN-Generalversammlung unternommen, die 2011 die Mitgliedschaft Libyens im Menschenrechtsrat suspendierte. Diese Abstimmung ist ein Versuch der Vereinigten Staaten, ihre hegemoniale Haltung fortzusetzen, sagte Gennadi Kuzmin, Russlands stellvertretender ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, auf der dritten außerordentlichen Sitzung der UN-Generalversammlung am Donnerstag. Die Abstimmung über die vorgeschlagene US-Resolution in der Generalversammlung zur Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands im UN-Menschenrechtsrat habe nichts mit Menschenrechten zu tun, fügte Kuzmin hinzu. Biden unterzeichnet Gesetz zur Beendigung von Ölimporten aus Russland. US-Präsident hat zwei Gesetze unterzeichnet, die Ölimporte aus Russland verbieten und die normalen Handelsbeziehungen mit Russland beenden. Als Reaktion auf die militärische Sonderoperation in der Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Rohöl aus Russland. Das teilte der US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Verbündeten getroffen worden. Wir verbieten alle Importe von Erdöl, Gas und Energie aus Russland, sagte Biden im Weißen Haus. Diese Gesetze wurden zuvor vom US-Kongress ohne Gegenstimmen verabschiedet und nach der Unterschrift des US-Präsidenten umgesetzt. Im vergangenen Jahr war Russland nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde EIA das drittwichtigste Land für Einfuhren von Rohöl und Petroleumprodukten für die USA hinter Kanada und Mexiko. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 22, Isfahan und Shiraz jeweils 19 und Pandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Fronten bewegen sich in der Ukraine. Es gibt beiderseitige Entgegenkommen und einen teilweisen russischen Truppenrückzug im Norden und Nordosten. Das Problem ist, dass das bankrotte Washington seine Jagd nach realen Werten wie Bodenschätzen nicht aufgeben kann, ohne seine extrem überdehnte Dollarwährung und deren Weltherrschaft zu gefährden, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Die Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, im Gespräch mit Pars Today. Hören Sie nun den dritten Teil dieses Interviews.
Parallel zu den Kampfhandlungen gab es auch Friedensbemühungen, die aber bislang nichts gebracht haben. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Haupthindernisse?
Die Grundprobleme sind einfach nicht angegriffen. Und die liegen nun einmal auf der Landkarte. Wir sprechen jetzt, ich weiß nicht, das 5. oder 10. Mal über Russland und über die Lage in Europa. Und haben wir festgestellt, dass die NATO einsieht, dass sie einseitig Recht, Geist und Vertrag gebrochen hat, nämlich die NATO-Russland-Akte und den 2+4-Vertrag und so etwas. Und dass sie das planmäßig tut, indem sie einen ehemaligen Warschauer Paktstaat und andere Staaten nach dem anderen in die NATO hineinzieht und damit, wie es exakt im NATO-Russland-Vertrag steht, seine Sicherheit zulasten des Vertragspartners einseitig verbessert. Das ist ja nun etwas, das kann man gar nicht diskutieren. Das steht da schwarz auf weiß. Hier hatte im Vorfeld des Krieges, da haben wir damals schon Alarm geschrien, nicht wahr, miteinander, als Joe Biden mit Putin sprechen sollte, hatte Joe Biden nichts in der Hand. Er hatte gar nichts Russland anzubieten für die Beklagnis über die letzten 30 Jahre, in denen in 5 Schüben 14 neue NATO-Mitglieder aufgenommen wurden. Zuletzt Montenegro. Das sind Dinge, da kann man auch nicht diskutieren, das habe nicht stattgefunden oder sowas. Das hat stattgefunden, die sind NATO-Mitglieder. Und die NATO möchte einfach nicht erklären, gut, wir werden uns jetzt nicht weiter ausdehnen. So banal war die russische Forderung. Und dass die Ukraine da nicht hinkommt. Und dann schauen wir die anderen Kriegsgründe an. Da hat also die NATO praktisch die Ukraine aufgerüstet, umgerüstet zum riesig super munitionierten Brückenkopf für den nächsten Krieg gegen Russland. Ich will nicht von den Biowaffenlabors alleine sprechen, über die wir auch schon gesprochen haben, 26 Stück an der Zahl, oder die beiden Atomwaffenforschungszentren, denn mit Nukleartechnik kennt sich die Ukraine als Sitz des kaputten Reaktors Tschernobyl bestens aus. Nicht? Das ist nördlich von Tschernobyl gewesen und nördlich von Charkow, beides von den Russen inzwischen besetzt. Die haben alle Daten mitgenommen, auch übrigens von den Biowaffenlabors. Das ist die nächste Situation. Dann haben wir 5 große Flugplätze in der Ukraine von den USA ausgebaut als Luftwaffenbasis gegen Russland, eindeutig vorgeschoben in einem Nicht-NATO-Land. Die Ukraine musste doch praktisch zwangsläufig hinterher NATO-Mitglied werden, damit diese ganzen Investitionen sich für die USA auch richtig lohnen. Die konnten das doch nicht einfach so vorbeigehen lassen, aus ihrer aggressiven Sicht heraus. Und dann sehen wir den schleichenden Umbau der ukrainischen Streitkräfte im NATO-Sinne, sodass sie leichter in unsere Kommandostrukturen passen. Dann geht es um Training, um Ausrüstung, Ausbildung. Hier wurde immer mehr gemacht. Die Amerikaner sind da einseitig in den Monaten nach vorn gegangen. Und dann kamen die beiden Punkte, die ich also dann tatsächlich als eine eindeutig ansehe, dass tatsächlich hier Russland unausweichlich in den Angriff auf die Ukraine hineingezwungen wurde und nun natürlich in der, wie soll man sagen, Lage steht, dass es gar nicht mehr zurück kann. Und das ist der eine Punkt, dass eben die USA den Truppenstationierungsvertrag mit Deutschland so verändert haben. Und hier ist dann auch der 2+4-Vertrag eindeutig krass direkt klar gebrochen, dass nämlich 50.000 amerikanische Truppen auf dem Weg sind nach Ostdeutschland. Und über die innerdeutsche Grenze hinweg sollten NATO-Truppen nie stationiert werden. Die Amerikaner haben den Bruch dieses Vertrages bereits bei sich beschlossen, lange bevor Putin überhaupt losmarschiert war und die russische Armee. Und dann kommt der Punkt, dass es auch bereits Absprachen gab über Sanktionen gegen Russland. Und auch das ist nicht weiter, wie soll man sagen, abhängig gewesen von einer Invasionsentscheidung der Moskauer Führung. Mit anderen Worten, hier war eindeutig darauf hingearbeitet worden, dass Russland so lange zu provozieren sei und alle Verträge so lange zu brechen, bis Russland gezwungen wäre, sich entweder auf dem eigenen Territorium einzumauern sozusagen und sich auf einen Verteidigungskrieg auf eigenem Boden einzulassen oder zu sagen, nein. Das ist ja sozusagen das Schicksal des geteilten Deutschland, nicht wahr? Dass wir hier tatsächlich in der Ukraine 15 Millionen, 20 Millionen Russen haben, also Menschen, die hauptsächlich Russisch sprechen und dem Moskauer Ritus des orthodoxen Glaubens angehören. Und Moskau war klar, wenn es je zum Krieg kommt, dann sterben auf beiden Seiten zunächst mal Russen, weil die Ukraine dann vorne dran steht. Und das wollte Russland auf jeden Fall verhindern. Es hat nun viele russische Menschenleben dadurch gerettet, dass es das Land besetzt hält und hindert also die berühmten Asowschen Nazi-Brigaden daran, weitere Russen umzubringen in größerem Stile. Die müssen jetzt also hilflos von rückwärtigen Positionen aus praktisch Terrorartillerieattacken gegen so große Städte wie Donetsk starten. Die haben nie wieder die Chance, in diese Stadt hineinzukommen, diese Kiewer Truppen. Aber sie schießen gleichwohl hinein und treffen Zivilisten. Und das ist ein bisschen so ein Licht auf die Geisteshaltung, die da vorherrscht. Und so kann man sagen, Moskau hat sich zu diesem Schritt nach vorn entschieden. Ich glaube, der war unausweichlich wegen der vielen geschilderten militärischen Notwendigkeiten. Und da gehört noch eine unbestätigte Geschichte hinzu, dass nämlich auch mit deutscher Hilfe Atomsprengkopfbestückte Kurz- und Mittelstreckenraketen in kleiner Anzahl tatsächlich nördlich von Charkow direkt wenige Kilometer, einzelne Kilometer hinter der ukrainischen Grenze auf ukrainischem Gebiet gegen Russland stationiert worden sind. Auch das kann Russland natürlich nicht dulden. Und da gibt es ja nur ein Einschreiten. Man muss diese Stellung hops nehmen. Man muss dieses Gebiet sozusagen säubern von solchen Waffen. Und sonst ist man eben in Moskau nicht mehr sicher, weil die Flugzeit dann 3 bis 5 Minuten beträgt.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun unsere Sendereihe Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Gute Unterhaltung. Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Wir haben einen Monat begonnen, der für seinen Segen bekannt ist, und wir preisen Gott für dieses Glück. Wir danken ihm, dass er diesen Monat, in dem er seine Gäste empfängt, zum Monat des Gottdienens und der Reinigung der Seele von allem schmutzigen Belag sein ließ und ihm den gesegneten Namen Ramadan gegeben hat. Hören Sie nun einen weiteren Ausschnitt aus dem Gebet Makarime Achloch von Imam Sajjad. Dort heißt es: O Gott, lass unsere Absicht zu der besten und edelsten Absicht werden. Im dritten Abschnitt seines Gebetes Makarime Achloch bittet Imam Sajjad alaihi salam Gott darum, dass seine Absicht, die Niyat, so edel und rein wie möglich werde.
Die Niyat ist die Absicht, die der Mensch vor der Durchführung einer Handlung oder eines Werkes in seinem Inneren hegt. Die Niyat ist dermaßen wichtig, dass der Wert einer gottesdienstlichen Handlung von ihr abhängt. Der Prophet des Islams sagt hierüber: Es gibt zwei Menschen, die den gleichen Lohn erhalten. Ein Muslim, dem Gott Reichtum geschenkt hat und der seinen Reichtum in Befolgung des göttlichen Weges verwendet, und ein armer Mann, der nichts besitzt und sagt: O Gott, wenn auch ich etwas besitzen würde, würde ich wie dieser Bruder gemäß deinen Geboten handeln. Daher ist die ehrliche Absicht des armen Mannes genauso wertvoll wie das konkrete gottesfürchtige Werk des Reichen. In einem anderen Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aus einem Gefecht zurückkehrend gesagt hat: Die Werke der Menschen hängen von den Absichten ab, die sie hegen. Und der Mensch erhält das, was er vorhatte. Dann fuhr er fort: Wer die Szene des Kampfes und Dschihads betritt und dies Gott zuliebe tut, das heißt für die Kundgabe des Rechtes kämpft, dessen Lohn liegt bei Gott. Aber jemanden, der in der Absicht in den Dschihad zieht, an weltliche Güter zu gelangen, dem wird nicht mehr zuteil, als was er im Sinn hatte. Nicht nur der Wert der gottesdienstlichen Übungen hängt von der Absicht des Menschen ab, sondern auch jede alltägliche Handlung wird anhand des Beweggrundes zu dieser Handlung beurteilt. Einmal kamen der Prophet und seine Gefährten an einem kräftigen Mann vorbei, der sich seiner Arbeit widmete. Da sagten die Gefährten: Wie gut wäre es, wenn dieser Mann die Kraft und den Eifer, die er hat, auf dem Wege Gottes einsetzen und für ihn etwas tun würde. Da sagte der Prophet: Wenn er sich wegen seiner Kinder Mühe gibt und arbeitet, dann geschieht sein Tun auf dem Wege Gottes. Und wenn er sich wegen seiner betagten Eltern Mühe gibt und arbeitet, so geschieht es ebenso auf dem Wege Gottes. Wisset, dass Gott mit seiner Arbeit zufrieden ist und sie ihm wohlgefällt, wenn er arbeitet, um für ein würdiges Leben zu sorgen. Aber wenn er nur arbeitet und sich anstrengt, um anderen etwas vorzumachen oder sich ihnen gegenüber zu brüsten, dann ist seine Arbeit für den Teufel. Am jüngsten Tag, welches der Tag der Belohnung und Bestrafung ist, werden die Taten eines jeden entsprechend seiner Niyat, nämlich der Absicht, die er mit seinen Tat verfolgte, berechnet.
Der Islam lädt den Menschen nicht nur dazu ein, dass er sich zu vertrauten Gesprächen mit Gott zurückzieht, sondern empfiehlt ihm auch, die Freundschaft zu den Mitmenschen als wichtige Grundlage für die gesellschaftlichen Beziehungen. Der Prophet des Islams und die Edlen aus seinem Hause haben diesen Gedanken praktiziert und ihren Anhängern empfohlen, Freunde untereinander zu sein und sich gegenseitig bescheiden und zuvorkommend zu behandeln. Aus dem Leben des Propheten wird wie folgt berichtet. Einmal war der erhabene Prophet Salawatullah alaih zusammen mit einigen Gefährten auf Reisen. Unterwegs wollten sie eine Rast einlegen. Sie beschlossen, ein Schaf zu schlachten und daraus ein Mahl zuzubereiten. Jeder meldete sich für eine Arbeit. Einer wollte das Tier schlachten und ein anderer das Fleisch zubereiten. Der Prophet sagte: Und ich werde Brennholz sammeln. Da riefen die anderen: O nein, Prophet Gottes, strengt euch nicht an, bleibt sitzen. Es ist uns eine Ehre, dass wir alles alleine machen. Da sagte der Prophet, ich weiß, aber Gott sieht es nicht gerne, dass sein Diener im Verhältnis zu seinen Freunden ein Privileg für sich beansprucht. Dann ging er weg und besorgte die nötige Menge an Reisig. Wir bringen wieder einen Ausschnitt aus der letzten Empfehlung des Imam Ali a.s. an seinen ältesten Sohn Imam Hassan a.s. Imam Ali a.s. sagte über die Größe der Seele, sei größer, als dass du dich für das Niedrige hergibst, auch wenn es dich ans Ziel bringt. Du wirst für das, was du an Ehre und Charakter dabei bei einer Erniedrigung verlierst, keinen Gewinn erzielen. Und sei nicht der Knecht eines anderen, denn Gott hat dich frei erschaffen. Das Verlangen nach Selbstwertgefühl ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen und Gott hat das Saatkorn zu diesem Gefühl in die menschliche Natur hineingelegt. Es leuchtet ein, dass dieses Saatkorn beachtet werden und sich entfalten muss. Das Verlangen nach Selbstwertgefühl motiviert den Menschen dazu, sein Leben rational zu ordnen und ist Ausgangspunkt für die Formung seiner Personalität. Nicht ohne Grund haben die Hegemonieherrscher in der Geschichte zur Ausbeutung der anderen als erstes das Selbstwertgefühl anderer Völker zu erschüttern versucht. Das Selbstwertgefühl hängt von mehreren Dingen ab. Einer der Gefahren für das Selbstwertgefühl ist das Sündigen, während die Enthaltsamkeit von Sünden einer der wichtigsten Faktoren für die Gewinnung des Selbstwertgefühls darstellt. Imam Ali a.s. sagt auch, wer seinem Selbst Würde und Größe zuschreibt, der erniedrigt es nicht durch die Sünde. Ruradul Hikam, Band 5, Seite 357. Natürlich verstoßen schwere Sünden wie Lüge, heimliches Schlechtmachen der anderen, Ribat, und Schimpfen ebenso wie Diebstahl gegen die menschliche Würde. Aber manchmal wird die Würde des Menschen und sein Selbstwertgefühl schon dadurch verletzt, dass er andere um materielle Unterstützung bittet, ohne dass er sie eigentlich braucht. Imam Ali hat auch auf diesen Punkt hingewiesen. Welches Ansehen ein Mensch bei den anderen genießt, hängt in größerem Umfang davon ab, wie der Mensch über sich selber denkt und den anderen vorstellt. Wer sich selber den anderen als schwach und unfähig zeigt, den werden die anderen tatsächlich als schwach und unfähig betrachten. Die Personalität eines Menschen wird an seine Art bewertet. Wenn jemand sein Ich von der Erniedrigung und dem Niedrigen freihält, kann er einen hohen menschlichen Rang erreichen, und wenn er seine spirituelle Würde aufgibt, wird er sich dem Niedrigen zuneigen. Wer Selbstwert empfinden will, sollte nicht so handeln und sprechen, dass der Eindruck entsteht, er sei schwach und unfähig. Daher fordert der Islam die Muslime auf, sich nicht aus Schmeichelei vor anderen klein zu machen und sich nicht bei jedem über Probleme im Leben zu beklagen. Er soll außerdem nichts von sich behaupten, was nicht stimmt, aber auch nicht übertreiben gegenüber den anderen sein. Kein Muslim darf sich so verhalten, weil es gegen die Würde und die Freiheit verstößt und sein Selbstwertgefühl vermindert.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Dormane, Berghang, gesungen von Amir Kabiri.
اگه وقتی که رو خاک خونه افتاد تن تو از تو گهواره ندیدیم تن به خون شستن تو اگه وقتی پا گذاشتی تو دل میدون مین تازه داشتیم را می رفتیم رو تن عم زمین تو را می شناسیم دلاور معنی مطلق انسان ای فلاک خون گرفته ائتلاف عشق و ایمان اگه سنگرت نبودیم تو هجوم ترکش دا تک درخت سر بریده توی اعتبار این با تبرزن نمیفته روی این خاک تن به بیبرگی نمیده باقی این قبیله پاک تا تو آیت بهاری هیچ کسی حریف ما نیست خاک این دامن جای چکمه غریبه ها توی اسطوره پاک همه نسلای تازه نسلی که هنوز میتونه باغ تازه‌ای بسازه به تن تو تکیه دادن این نهالای شکفته تو شکستی تا بمونیم ای پر از حرف نگفته ای پر از حرف نگفته
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt nun ein Sonderbeitrag zum Nationalen Tag der Nukleartechnologie. Wir wünschen weiterhin gute Unterhaltung. Der Nationale Tag der Nukleartechnologie markiert den Beginn einer großen Bewegung auf dem Gebiet der Nuklearwissenschaft im Iran. An diesem Tag im Jahr 2007, mit der Einweihung des Projekts zur Einführung des zweiten neuen Komplexes von Zentrifugen im Kernkraftwerk Natanz unter der vollständigen Aufsicht der Internationalen Atomenergieorganisation, trat Iran in die industrielle Phase der Urananreicherung ein. In Anerkennung des ehrenvollen Einsatzes der jungen Wissenschaftler des islamischen Iran wurde der 20. Farvardin mit Zustimmung des Obersten Rates der Kulturrevolution im offiziellen Kalender des Iran zum Nationalen Tag der Nukleartechnologie ernannt. Die Kernenergie ist eines der wichtigsten Themen in der modernen Wissenschaft und Technologie, die eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung verschiedener Länder, insbesondere der Industrieländer, spielt. Wegen der zunehmenden Bedeutung und Nutzung von Kernenergie und ihren verschiedenen Bezugsquellen ist sie heute einer der Hauptansätze der Regierungen und eine der wichtigsten Manifestationen neuen Lebens. In dieser Hinsicht hat die iranische Atomindustrie ihre Aktivitäten auf vier Bereiche konzentriert: Abschluss des Brennstoffkreislaufs, Zugang zu fortschrittlichen Technologien, Energieerzeugung und Nutzung von Strahlung in landwirtschaftlichen, industriellen und medizinischen Aktivitäten unter Nutzung ihrer internen Fähigkeiten. Und in allen diesen Bereichen sind beachtliche Fortschritte erzielt worden. Eine der Errungenschaften des Iran in der Nuklearwissenschaft ist das Erreichen eines vollständigen Anreicherungszyklus, der für die Herstellung von Kernbrennstoffen von besonderer Bedeutung und der von Kraftwerken und Forschungsreaktoren benötigt wird. Kraftstofferzeugung erfordert ein sehr hohes technologisches Niveau und Iran konnte seine wissenschaftlichen Fähigkeiten in kürzester Zeit unter Beweis stellen, indem er 20% Kraftstoff erzielte. Gegenwärtig wird im Teheraner Forschungsreaktor Plattenbrennstoff verwendet, der in der iranischen Atomenergieorganisation hergestellt wird. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Anwendung des nuklearen Wissens auf dem Gebiet der Medizin und Behandlung. Dienstleistungen wie Strahlentherapie und Radioisotopentherapie gehören zu den Anwendungsbereichen des nuklearen Wissens im medizinischen Bereich, die neben der Abteilung Forschung und Entwicklung den friedlichen Atomaktivitäten dienen. Das Thema Kernenergie ist in der Medizin sehr weit gefasst. Trotz der in den letzten Jahren gegen den Iran verhängten Sanktionen konnten Nuklearwissenschaftler neben der Entwicklung von Kernkraftwerken die Technologie in den Bereichen Medizin, Landwirtschaft und Entsorgung mikrobieller Verschmutzung aktivieren. Auf dem Gebiet der Nuklearmedizin ist es dem Iran gelungen, Radiopharmazeutika zur Diagnose und Behandlung verschiedener Krebsarten herzustellen. Radiopharmazeutika sind aufgrund des gestiegenen Verbrauchs im Land sehr vielfältig. Beispielsweise ist die Herstellung von Radiopharmazeutika mithilfe eines Zyklotrons eine der größten nuklearen Errungenschaften der letzten Jahre. Iran hat große Fortschritte bei der Herstellung von nuklearen Drogen gemacht. Amirabad-Forschungsreaktor, der früher eine kleine Anzahl dieser Radiopharmazeutika für den Inlandsverbrauch herstellte, hat nun seine Aktivitäten ausgedehnt, weil im Laufe der Zeit der Bedarf an dieser Kategorie von Arzneimitteln gestiegen ist. Als Reaktion auf diesen wachsenden wissenschaftlichen Bedarf haben Experten der radiopharmazeutischen Industrie im Land beschlossen, diese Wissenschaft vor Ort zu erweitern. Neben der Bedeutung des nuklearen Wissens im medizinischen Bereich ist die Versorgung mit sauberer Energie, die weltweit einen besonderen Platz einnimmt, ein weiterer wichtiger Vorteil der Kernenergie. Derzeit sind weltweit mehr als 430 Kernkraftwerke in Betrieb und der Energiebedarf einiger Länder wie Frankreich wird hauptsächlich durch Kernkraft gedeckt. Die Produktion und der Verbrauch dieser Energie in den Vereinigten Staaten stiegen zwischen 1920 und 1970 trotz der großen Reserven an fossiler Energie ebenfalls um den Faktor 40. Dies bedeutet, dass sich der Bedarf an Kernenergie alle 10 Jahre fast verdoppelt hat. Natürlich gibt es immer noch Ressourcen wie Kohle und Öl, aber für die kommenden Jahre müssen wir jetzt schon planen und fossile Brennstoffe schrittweise durch den umsichtigen und wirtschaftlichen Einsatz neuer Energiequellen ersetzen. Angesichts der Erschöpfung fossiler Ressourcen und des wachsenden Trends der sozialen Entwicklung und der Wirtschaft des Landes betrachtet die Islamische Republik Iran die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung als notwendig und sie hat den Bau mehrerer Kernkraftwerke zu ihren Hauptanliegen gemacht. In Bezug auf die nukleare Wissensinfrastruktur befindet sich Iran nun in der Position von Ländern mit nuklearem Wissen und einheimischer Technologie. Als wissenschaftliches Referenzland ist der Iran bereit, seine Erfahrung und sein Wissen auf dem Gebiet friedlicher nuklearer Aktivitäten auf Ersuchen der Länder in der Region anzubieten, um bei der Entwicklung, Ausbildung und Nuklearmedizinservice zu helfen. Nukleare Techniken werden verwendet, um Grundwasserbecken zu identifizieren, Oberflächen und Grundwasser zu leiten, Lecks zu erkennen und zu kontrollieren, Dämme zu schützen sowie Salzwasser zu entsalzen. Im Bereich der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie wird dieses Wissen auch in Fällen wie der Verhinderung der Keimung von Lebensmitteln, der Bekämpfung und Abtötung von Insekten und der Verlängerung der Haltbarkeit landwirtschaftlicher Produkte verwendet. Die Iranische Atomenergieorganisation hat bisher mehr als 300 Forschungs-, Exekutiv- und Betriebsverträge mit mehr als 60 Universitäten und wissenschaftlichen Zentren des Landes abgeschlossen. In diesem Jahr werden anlässlich des Nationalen Tages der Nukleartechnologie mehr als 50 maßgebliche und geprüfte Erfolge vorgestellt. Die Islamische Republik Iran hat sich in allen Schritten der Nuklearindustrie uneingeschränkt an die Atomabkommen gehalten und Nukleartechnologie und Wissen im Rahmen der Vorschriften und unter ständiger Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde erworben. Hochrangige Verantwortungsträger der Islamischen Republik Iran haben wiederholt erklärt, dass Atomwaffen und Atombomben keinen Platz in der Verteidigungsdoktrin des Landes haben. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat wiederholt betont, dass Iran keine Atomwaffen sucht und dass das Ziel des Iran darin besteht, friedliche Technologie zu erwerben. In einer diesbezüglichen Rede im Oktober 2019 sagte er beim Gruppentreffen von Eliten und wissenschaftlichen Top-Talenten: Die Wissenschaft geht schief, wenn sie von der richtigen Kultur getrennt wird. Die vorteilhafte Nuklearwissenschaft führte, weil sie nicht mit der humanitären Kultur in Verbindung gebracht wurde, zur Atombombe und ist bis heute eine Bedrohung für die Welt. Obwohl wir konnten, sind wir aber diesen Weg entschlossen und mutig nicht gegangen. Sowohl der Bau als auch die Aufbewahrung von Atombomben ist falsch, weil deren Einsatz religiös verboten bzw. haram ist. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.